Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen.
Le Liban, quand tu arrives, évidemment, tu ne comprends rien. Et puis au bout de trois semaines, tu te dis, ça y est, j'ai tout compris.
Ja, die Stimme spricht davon, wenn man im Libanon ankommt, dann versteht man nichts. Nach drei Wochen sagt man sich, ich habe alles verstanden, aber nach einem Monat begreift man, man hat gar nichts verstanden. Und das ist exakt der Moment, wo man wirklich wahrhaftig langsam anfängt zu verstehen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Do You Love Me, zu sehen auf dem Internationalen Frauenfilmfestival, das heute in Köln stattfindet. Und über diesen und auch weitere Filme, Filmbilder und politische Realitäten sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Über 90 Filme, und zwar ausschließlich von Frauen, die gibt es zu sehen ab heute beim Internationalen Frauenfilmfest. Dieses Jahr in Köln findet immer jährlich im Wechsel zwischen Dortmund und Köln statt. Damit soll vor allem der Einfluss von Frauen in allen Gewerken der Kinoindustrie gestärkt, gefördert und auch sichtbar gemacht werden. Und das seit mehr als 40 Jahren. Neben Filmen gibt es Workshops, Performances, Partys, ist klar, und eine Preisverleihung. Und wir schauen jetzt auf die Sektion Panorama, befasst sich mit Dokumentar- und Experimentalfilmen, legen dabei den Fokus auf drei Filme, schauen, wie die wirken, denn es geht tatsächlich ein wenig auch um das Gefühl, als würden sich diese Filme wie ein Kommentar zum aktuellen Zeitgeschehen einfügen. Darüber spreche ich jetzt mit Vivian Buchhorn, Künstlerin, Filmhistorikerin und Kuratorin der Sektion. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, warum gibt es die Sektion? Vielleicht mal ganz basal gefragt, was zeichnet die aus? Was ist das Besondere in diesem Jahr?
Also das Panorama ist die Dokumentar- und Experimentalfilmsektion. Und Panorama, man kann sich das tatsächlich sehr bildlich vorstellen. Es ist wie so ein Blick in den Himmel, ein breites Panorama, eine breite Sicht. Passt auch sehr gut zum diesjährigen Key Visual des Festivals. Also eine breite Sicht vom klassischen Dokumentarfilm, der sich eben auch via Himmelsbilder changieren zeigen kann. Also formalästhetisch blicken wir da eben ganz genau hin und gehen eben vom klassischen Format bis hin zu experimentelleren Formen. Und wir achten vor allem darauf, dass wir das aktuelle Kinojahr inspizieren. Ja, also wir fragen uns immer, ich habe das dieses Jahr mit meiner Co-Kuratorin Sandra Riedmeier zusammen gemacht. Wir fragen uns als Kuratorin dabei natürlich, was war besonders aufregend, was hat uns begeistert, wo brechen aber auch Filme mit Sehgewohnheiten, wo begleiten sie uns nach den ersten Sichtungen zum Beispiel noch mehrere Tage oder Wochen. Und in diesem Jahr war da, ja, wenn ich das sagen soll, was besonders auffällig war, eben genau diese Vielfalt unterschiedlicher Materialien tatsächlich auch. Also wir haben in diesem Jahr gleich zwei Filme dabei, die mit Archivmaterial arbeiten. Also Material tatsächlich eben auch verschiedener Zeitschichten miteinander durch Montage, ja, quasi in den Dialog bringen. Mhm. Und insgesamt haben wir dabei auch festgestellt, dass Frauen diese Formen von Archivmaterialien, also Filmemacherinnen, auch diese analogen Filmaufnahmen und Materialien oft eigentlich ja wie Zeitdokumente selbstständig herausgearbeitet haben. Also sie stellen sich damit zum einen auch gegen so eine, sagen wir mal, hoch aufgelöstere, oft glattere Filmoberflächen, so eines kommerziellen Filmschaffens. Zum anderen zeigt das eben auch, und das hast du eben schon angesprochen, dass in Zeiten von hybriden Kriegsführungen, die global ja, vonstatten gehen oder wenn zum Beispiel Internetzugang beschränkt wird, dass einige Bilder gar nicht sichtbar werden können und Kriegszustände oder gar Verbrechen eben gar nicht zum Bild werden. Und Archivmaterial hilft Filmschaffenden dabei dann eben auch eine Form, also eine neue Form für Gefühlsausdrücke oder eben gar Geschichtsschreibung sozusagen zu finden für sich.
Und ihr habt ja auch einen Titel, also es heißt ja In Verbindung. Was ist da der Gedanke dahinter?
Ja, also dokumentarisches Kino ist ja immer Spiegel so einer gesellschaftspolitischen Realität, kann man sagen. Und wir als Kuratorinnen verstehen uns da schon auch so ein bisschen vom Gefühl her als Seismografen. Also wir sind ja keine Sektion, die jetzt thematisch ordnet oder vorordnet. Man kann bei uns frei einreichen. Und es sind dann so an die 300 Filme, die wir ja jedes Jahr sichten, aber auch eben auf verschiedenen Festivals scouten, um auch eben diese große Bandbreite abbilden zu können. Und wir versuchen eigentlich Fäden zu spinnen und herauszufinden, was resultiert eigentlich aus aktuellen gesellschaftspolitischen Bewegungen? Was bedeutet es, wenn Einsamkeit und auch eine Unsicherheit in der Gesellschaft wachsen? Und wir haben dieses Jahr in den Film als verbindendes Element auch eine große Sehnsucht gespürt. Also eine Sehnsucht von Menschen in der Gesellschaft, wieder miteinander eben in Verbindung zu kommen. Und das ist spannend, weil es eben gar nicht nur das, was man auf Anhieb darunter verstehen würde, ja, also sowas Klassisches, gemeinsames Lieben, gemeinsame Freundschaft ist, sondern es ist auch eine Liebe zu den Dingen. Also es ist auch ein Miteinander Dinge erschaffen, so etwas wie eine Liebe zu einem eigenen Garten hegen oder so etwas wie eine Atlantiküberquerung mit drei Frauen in Gemeinschaft auf einem alten hölzernen Katamaran zu machen. Also es geht tatsächlich um eine andere Wahrnehmung. Also Fäden, wo wir selbstständig auch aktiv werden können und irgendwo auch einen Mut entdecken können, ja, Leben neu zu denken.
Sie haben das jetzt alles auch, finde ich, sehr schön schon mal gerahmt und touchiert, aber dann lassen Sie uns doch mal konkret auf einen Film zu sprechen kommen, The Vanishing Point. Worum geht es, wie ist er gemacht?
The Vanishing Point ist der aktuelle Dokumentarfilm von Bani Khoshnoudi. Der hatte Premiere auf dem sehr schönen Festival Vision du Réel im letzten Jahr. Und Bani Khoshnoudi kennen wir schon seit einigen Jahren. Sie hat mit The Silent Majority Speaks 2010, also nach der grünen Bewegung im Iran, der wichtigsten Dokumentarfilm über diese Revolution gemacht und widmet sich diesem Thema aus ihrem Exilleben nun wieder. Das heißt, es geht um andauernde Proteste und es geht aber auch um die Frage, was bleibt eigentlich von Menschen und Biografien, wenn sie eine Stadt wie Teheran verlassen. Wir sehen sehr bewegende, ja, beinahe Stillleben von Wohnungen, die eben nicht mehr bewohnt sind. Also was zurückgeblieben wird. Und wir hören die Geschichte ihres vergessenen Cousins, der auf einmal verschwand. Und der verschwand aus Gründen der Gewalt und von Übergriffen, von denen auch, also es wird von Protestformen erzählt. Und es wird eben diese Dauer der Proteste deutlich. Also, dass es hier gar nicht mehr nur um eine Revolution geht, sondern um eine andauernde Gesellschaft in Revolution. Und es gibt einen sehr schönen Moment, in dem sie davon spricht, dass sie bei diese Demonstrationen sieht, auch wie sie in den sozialen Medien abgebildet sind. Wir sehen auch wieder Aufnahmen, erinnern uns daran. Ja, also das sind diese bekannten Bilder nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, also nach ihrer Ermordung, wo Frau Leben Freiheit, also Jinji San Azadi gerufen wird. Und sie dann ganz stark darauf Bezug nimmt, was dort zu spüren ist auf den Straßen, nämlich, dass seit 79 nicht mehr so viele von uns, sagt sie, auf den Straßen waren, um einander zu spüren und die Präsenz der anderen. Plötzlich waren wir alle dort zusammen. Das ist ein Zitat von ihr. Und da ist es wieder. Also die Verbindung dessen, dass die Frauen diese Revolution tragen und eben auch tragen werden in einer Zukunft. Denn was für mich diesen Film ausmacht, ist, dass es eigentlich ein Denkmal ist, auch für diejenigen, die eben diese Revolution schon tragen mussten und erleiden mussten und mit dem Leben bezahlt haben. Und die Frage ist, was bleibt von ihnen? Und ich glaube, dass Bani Khoshnoudi ihnen ein Denkmal mit diesem Film gesetzt hat.
Ein weiterer Film, Do You Love Me, den wir auch hier zur Begrüßung schon eingespielt haben, beziehungsweise einen Ausschnitt gezeigt haben, der spiegelt auch die Realität oder die Realitäten verschiedener Kriege im Libanon wider, von Lana Daha. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man spürt trotzdem eine große Lebensenergie von den Menschen in Beirut. Man riecht förmlich auch das Meer. Es geht um kulturelle Vielfalt. Es sinnlich, poetisch, aber vielleicht auch in Ihren eigenen Worten, worum geht's?
Ja, das ist eigentlich schon sehr schön beschrieben, weil es, glaube ich, einen Raum der Empathie öffnet. Ne? Also es ist genauso, dass man das Gefühl hat, man riecht den Libanon, man riecht Beirut, man riecht das Meer, man ist dort, man tanzt mit, ist im Gefühl dieser Musik. Es ist ein Anliegen, eine nicht chronologische Geschichtsschreibung des Libanons zu schreiben. Und diese Nicht-Chronologie wird durch eigentlich sinnliche Momente, Reize ausgelöst aus 20.000 oder mehr als 20.000 Materialquellen. Der Libanon hat kein eigenes nationales Filmarchiv und die Filmemacherin wird hier eigentlich zu einer Archivarin. Ja? Also es ist eine Chronistin ihrer Zeit und nicht nur ihrer Zeit und das macht diesen Film aus. Sondern, ich habe es eingangs gesagt, verschiedener Zeiten. Also wir befinden uns in den 70ern. Wir sehen eigenes Home-Video-Material eben gemischt mit Nachrichtenbildern, gemischt natürlich auch mit der Verwundung dieses Landes. Und es ist auch ein Moment, in dem ein Land vom Verschwinden bedroht ist. Es ist aktuell ein Moment, in dem diese Liebeserklärung an Beirut und an den Libanon zu einer Erinnerung auch für die westliche Welt an die Geschichte dieses Landes ist, an andauernde Verwundung und diesen großen Mut, weiterhin auch diese Kulturgeschichte aufleben zu lassen und ja, als Dokument zu dokumentieren, was bleibt, wenn die Möglichkeit des Verschwindens jeden Tag mitlebt.
Und vielleicht noch ganz kurz abschließend, der Film Agathas Almans, da geht es erstmal nicht um eine politisch umkämpfte Region, sondern zeichnet eher ein intimes Porträt, aber darüber hinaus wahrscheinlich auch Porträt einer 90-jährigen Frau. Was zeichnet diesen Film aus?
Ja, das ist schön, weil es nochmal so einen Gegenschuss bildet. Also ich habe ja eingangs die Verbindung zur Natur auch beschrieben. Und Agathas Almanac von Emily Atkins aus Kanada ist ein Film, der uns sehr berührt hat, der in gleißenden, lichtdurchfluteten 16mm Bildern diesen Garten zeigt. Also wirklich ein Porträt einer Frau, die Single ist und überzeugt ist, Single mit 90 Jahren, sehr glücklich darin, mit einer großen Gabe zum Humor, ja, also schmunzelnd, immer mit ihr lachend und an dieser großartigen Lebensfreude selbstbestimmt zu bleiben, entschleunigt zu leben, in den Routinen, wie man Selbstgebackenes formt, wie man riesige Melonen züchtet, die man selbst kaum noch tragen kann, weil dann eben doch irgendwann sich das Alter bemerkbar macht. Aber Agatha lässt sich davon eigentlich nie irritieren, sondern ist sehr zielstrebig in ihrem Leben dort in Kanada, in ihrem riesigen Garten. Und wir begleiten sie auf so einem Alltagsweg. Es ist einfach, es geht einem wirklich so das Herz auf, aber nie in so einer Naivität, sondern immer in einer großen, in einem großen Glauben ans Leben und an die kleinen Momente des Lebens, die für sie alle Momente bleiben. Also das Leben als selbstbestimmte Möglichkeit zur Freude auch irgendwie. Und das eben nicht in Verbindung immer mit anderen Menschen, sondern ganz bei sich und der Natur.
Ab heute bis Sonntag findet in Köln das Festival statt. Unter frauenfilmfest.com bekommen Sie die komplette Auswahl der Filme und auch Rubriken. Ich sprach mit Vivian Buchhorn, Kuratorin der Sektion Panorama. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke euch.
Es gibt ja nicht so viele Filme, in denen Architektur die Hauptrolle spielt. Schade eigentlich. Gelten aber wohl nicht als ideale Gefährten. Allerdings gibt es ein Künstlerpaar, das Architektur und Stadt schon seit 20 Jahren in den Mittelpunkt seines Schaffens stellt. Kritisch beobachtend und gleichzeitig humorvoll. Damit sind Becker und Lemoine weltweit bekannt geworden. Und jetzt haben sie das Leben von Superkillen, das ist ein öffentlicher Park in Kopenhagen, mit der Kamera eingefangen. Daraus entstanden ist der Film The World in a Square und meine Kollegin Marietta Schwarz hat ihn vorab gesehen.
Der Park Superkillen im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro hat seit seiner Entstehung 2012 so ziemlich alle Herzen erobert. Er ist zeitgenössisch, robust, bunt und vielfältig wie die Stadtgesellschaft, die dort zusammenkommt. Menschen aus 60 Nationen leben in Nørrebro.
Somalis, Pakistanis, Türkisch, Kurdisch, Arab.
Dem Einwandererviertel fehlte ein öffentlicher Raum, an dem alle zusammenkommen, erzählt eine dänische Konvertitin im Film The World in a Square.
This is like the most multicultural community in the entire country.
Es sei der multikulturellste Ort in ganz Dänemark, sagt sie. Und er ist jetzt zum Hauptdarsteller eines Dokumentarfilms geworden, was nicht nur an der klugen Konzeption, sondern auch am aufsehenerregenden Design liegt, ersonnen vom Berliner Büro für Landschaftsplanung Topotec 1. Es gibt diesen künstlichen Asphalthügel, über den sich weiße Streifen wie Höhenlinien legen. Schilder, Gullideckel, Bänke und Mülleimer von überall auf der Welt wurden integriert. Schachtische aus Terrazzo reihen sich an einer Seite. Muskulöse Männer und Frauen exponieren sich an den Outdoor-Fitnessgeräten. Und Eine bestimmte Kurve zieht Skateboarder aus aller Herren Länder nach Nørrebro.
Diese Bowl hier ist ein weltberühmter Skateboard-Spot geworden. Manche Leute kommen nur her, um sich bei einem bestimmten Trick selbst zu filmen.
Kopenhagens Superkiln ist nicht nur eine wirkungsvolle Stadtentwicklungsmaßnahme für die Nachbarschaft, sondern eben auch fotogen und Social Media tauglich und somit ein Anziehungspunkt für Touristen und Urban Hipsters. Diese Ambivalenz wird im Film sichtbar, aber nicht in der Tiefe ausgearbeitet, was auch an der Arbeitsweise des Künstlerpaars Ila Becker und Louise Lemoine liegt. Sie streben nicht die journalistische Recherche an, sagt Louise Lemoine.
What we really try to do is to put people's stories and way of feeling in space at the forefront.
Uns geht es mehr um die Geschichten und Gefühle als um schöne Bilder. Architektur an sich interessiert uns dabei weniger als die Art, wie Menschen sich Räume aneignen.
Humor spielt in diesem wie in den dutzenden anderen Filmen von Becker und Lemoine eine wichtige Rolle. Getrieben von unbändiger Neugier stoßen sie immer wieder auf kuriose Details und Typen.
In some disciplines, there are some tonalities that are almost absent or almost forbidden somehow.
Diese Tonalität ist in einigen Disziplinen ja total verpönt. Mit Architektur verbindet man etwas Hochseriöses, sowohl technisch als auch intellektuell. Wir haben von Anfang an nach einem anderen Zugang gesucht. Und Spaß ist ein wichtiger Faktor.
Angefangen hat alles 2008 mit Kohlhaas House Life, ein Film über das Innen- und Außenleben einer ikonischen Villa des Architekten Rem Kohlhaas. Die Handkamera begleitet die Haushälterin Guadalupe beim Reinigen, aber auch beim ewigen Kampf gegen unerwünscht eindringendes Wasser. Architektur im Reality-Check. Es bröckelt, tropft und plätschert im Maison à Bordeaux. Louise Lemoine nennt den französischen Regisseur Jacques Tati als Inspirationsquelle. Ganz in Tati-Manier wird das Eigenleben der elektrischen Fenster und Türen in der Kohlhaas-Villa dann auch im Walzertakt choreografiert. Wer dominiert hier wen? Das Haus seine Bewohner oder umgekehrt? Ein andermal, wir sind jetzt in London, nähert sich die Kamera dem Brutalismus des Barbican Center in Begleitung von tibetischen Gesängen. Schlagartig katapultiert die Musik das Architekturmonstrum aus den 1960er Jahren in eine archaische, gleichzeitig kuriose Unterwelt.
Wir versuchen, der Architektur etwas Aktives, Wesenhaftes zu verleihen.
Zu Beginn ihrer filmisch-künstlerischen Karriere kam dieser sehr naheliegende Zugang zur Architektur einem Tabubruch nahe. Menschen wurden im Zusammenhang mit Star-Architektur so gut wie gar nie gezeigt. Und Putzfrauen, normalos, bat man nicht um ihre Meinung zum gebauten Umfeld. Becker und Lemoine blieben dem eingeschlagenen Weg treu. Inzwischen werden sie von großen Institutionen weltweit beauftragt. Momentan drehen sie vor ihrer eigenen Haustür.
Wir leben in Venedig. Und Venedig ist eine tolle Stadt für Kinder. Ein einziger Spielplatz.
The World in a Square. Der Dokumentarfilm über Kopenhagens Park Superkiln feiert morgen seine Premiere im Kino International in Berlin. Das Schwutz, legendärer Club in Berlin. Nach eigenen Angaben gilt er als Deutschlands ältester queerer Club, musste im November vergangenen Jahres wegen finanzieller Schwierigkeiten schließen. Jetzt kehrt das Schwutz als Partyreihe im Mai zurück und die MacherInnen wollen mehr. Langfristig wollen sie wieder eine eigene Location. Darüber müssen wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Vereins, Marcel Rohrlack. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Schönen Nachmittag.
Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung. Das Schwutz ist ja, hat eine Art von Kultstatus, ist Kult. Warum aber ist das Schwutz so ein wichtiger Ort?
Das Schwutz gibt seit 1977, hat sich gegründet als Schwulenzentrum Berlin, also ursprünglich als eine schwule Einrichtung, und hat an inzwischen drei verschiedenen Locations Nachtclubs betrieben, die auch konzeptionell sich immer ein bisschen unterschieden haben, immer zu ihrer Zeit gepasst haben. Und in der Zeit war das ein Anlaufpunkt für die gesamte queere Community am Ende auch und für viele auch ein queeres Wohnzimmer in der Stadt. Und was das Schwutz auch besonders macht, ist, dass wir ein Ort sind, der von der Community selber gestaltet wird. Wir sind von einem Verein getragen und das unterscheidet uns natürlich von rein wirtschaftlich ausgerichteten Nachtclubs.
Mhm. Und umso schmerzhafter, jetzt lege ich mal den Finger in die Wunde, muss dann tatsächlich ja auch die Insolvenz für euch gewesen sein. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, wie kam es dazu?
Wir sind gerade in einem strukturierten Aufarbeitungsprozess, damit wir aus der Insolvenz auch die richtigen Lehren ziehen. Es gibt aber bereits einige Sachen, die sich für uns abzeichnen. Das ist einerseits natürlich ein verändertes Ausgehverhalten. Das trifft sehr viele Clubs und allgemein die Gastronomie. Das hat mit Corona zu tun, damit, dass junge Menschen einen anderen Anspruch an Nachtkultur haben. Das hat natürlich auch mit gestiegenen Preisen zu tun, sowohl bei Waren, aber natürlich auch bei Personal. Und so sind verschiedene Punkte zusammengekommen im unterschiedlichen Ausgehverhalten, in einem anderen kulturellen Anspruch und aber auch betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und dann hat man es letztes Jahr nicht mehr geschafft, rechtzeitig den Tanker rumzureißen, sodass es dann leider zu dieser Insolvenz gekommen ist. Jetzt sind wir aber in der Situation, die GmbH, die das Schwutz am Rollberg getragen hat, die gibt es nicht mehr. Den Verein gibt es aber weiterhin und aus diesem Verein heraus entsteht jetzt etwas Neues.
Mhm. Ihr rappelt euch jetzt sozusagen wieder auf. Ihr fangt an mit einer neuen Partyreihe. Aber bevor wir über die Partyreihe sprechen, interessiert mich auch der Name, denn auch den habt ihr verändert. Zumindest wird er jetzt anders geschrieben. Warum?
Ganz genau. Wir haben im Zuge dieser Party und dieses Neustarts, die Party ist ein Teil des Neustarts, im Zuge dieses Neustarts auch ein neues Design gefunden und dabei auch ein neues Logo. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir das Schwutz in Großbuchstaben schreiben. Wir haben das bisher mit einem großen S und einem großen Z geschrieben als Kurzwort für das Schwulenzentrum. Aber das Schwutz hat sich in den letzten Jahren zu viel mehr entwickelt. Das ist ein eigenes Wort geworden. Und gleichzeitig sind wir nicht mehr nur noch für Schwule da, sondern wir sind für die gesamte queere Community da. Und diese Entwicklung haben wir auch versucht, jetzt im Namen zu zeigen, dass das Schwutz als eigener Begriff stehen kann.
Dann kommen wir jetzt zur Partyreihe. Was heißt es konkret? In welcher Form findet das Schwutz künftig statt?
Das Schwutz möchte wieder einen Neustart in einer eigenen Location, weil wir nur in einer eigenen Location in der Lage sind, dieser Anlaufpunkt zu sein, dieses Wohnzimmer zu sein, aber auch dieser kulturelle Experimentierraum, in dem so viele Karrieren begonnen haben, groß geworden sind, so viel Kultur entstanden ist. Und das können wir nur mit der Sicherheit von eigenen Locations. Die Party ist trotzdem unser Neustart schon, noch zur Zwischenmiete. Das heißt, im Moment machen wir das, was in Berlin häufiger passiert, dass wir erst einmal zur Zwischenmiete von der einen zur anderen Location wandern. Aber wir wollen natürlich langfristig unseren eigenen Ort zurückhaben. Aber haben gesagt, wir starten trotzdem unseren kulturellen Neustart schon jetzt, um auch zu zeigen, wir sind da, wir sind motiviert, wir machen was Neues und wir brauchen jetzt die Unterstützung der gesamten Community und der ganzen Stadt, weil ganz viele Clubs sind unter Druck, queere Locations machen vor allem zu statt auf. Wir wollen uns gegen den Trend stellen und das schaffen wir nicht alleine.
Ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, das Ausgehverhalten der Gen Z hat sich verändert, bedingt auch durch die Pandemie. Wie schafft man es denn, die wieder in die Clubs dann zu holen? Was ist denn da Ihr Konzept für ja, die kommenden Monate? Und finden diese Partyreihen monatlich oder jährlich statt? Wie gestaltet sich das?
Eins nach dem anderen. Wir haben schon gemerkt, dass wir das Konzept dahingehend verändern wollen, dass das Schwutz ein Ticken kleiner wird. Wir haben zuletzt eine Location gehabt mit deutlich über 1000 Gästen Kapazität und das hat uns ein bisschen dazu gezwungen, One Size Fits All zu machen und dann halt doch wieder eine Pop-Party zu machen, um den Laden voll zu bekommen. Das heißt, wir wollen perspektivisch etwas kleiner werden, um spezialisierter werden zu können. Wir wollen für die gesamte Community ein Angebot machen, aber nicht immer am selben Abend. Ich glaube, das ist auch eine Lehre im veränderten Ausgehverhalten, dass junge Menschen spezialisierter, dezidierter zu einzelnen Veranstaltungen gehen, zu bestimmten DJs, zu bestimmten Performances. Und diese Spezialisierung wollen wir auch spiegeln.
Also kleiner für die neue Location. Dann spulen wir aber nochmal zurück zu den Partyreihen, die jetzt stattfinden werden. In welchem Rhythmus, wann kommt die erste Party auf, alle, die nicht mehr drauf warten wollen, die endlich wieder ins Schwutz gehen möchten, auf uns zu?
Die erste Party wird am 16. Mai im Metropol am Neulendorfplatz in Berlin stattfinden. Wir sind im Vorverkauf restlos ausverkauft in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, was uns unglaublich glücklich macht. Das zeigt uns, die Stadt hat Lust auf ein neues Schwutz und will uns auch unterstützen. Wir haben noch eine begrenzte Kapazität an der Abendkasse, aber der Ansturm jetzt am Anfang war wirklich schon faszinierend. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich an weiteren Terminen, die dann eher Richtung Sommer stattfinden werden. Wir werden es nicht auf einer monatlichen Basis schaffen, zumindest nicht in dieser Größe. Wir haben immer wieder, dass wir so Huckepack-Sachen machen, dass wir mal dort einen Floor machen oder uns an andere Veranstaltungen auch mit anschließen. Aber die größeren Sachen werden wir nicht in der monatlichen Häufigkeit schaffen. Einfach auch ehrlich gesagt, weil die Termine natürlich zum ganz großen Teil auch schon ausgebucht sind. Wer versucht in Berlin eine entsprechende Location zu mieten, wird feststellen, dass dort meistens bis nächstes Jahr schon die Wochenenden ausgebucht sind. Insofern sind wir auch da auf der Suche, wer uns auch kurzfristig aufnimmt.
Also fassen wir zusammen. Das Schwutz, 1977 gegründet, vergangenes Jahr Insolvenz gegangen, kommt nun im Mai mit einer Partyreihe zurück und plant dann eine feste Location. Ich sprach mit Marcel Rohrlack, Vorsitzender des Vereins. Danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Mit Filmen wie Nosferatu hat Regisseur Werner Herzog Filmgeschichte geschrieben. In den USA ist er ein Star, tritt bei den Simpsons auf, ist in großen Late-Night-Shows zu Gast und spielt auch in einer Star-Wars-Serie mit. In Deutschland kennen ihn zumindest Cineasten. Und er ist mittlerweile auch ein, wenn man so möchte, Social-Media-Phänomen geworden. Seine Videos auf Social-Media-Plattformen sehen Millionen und dabei hat er nicht mal ein Handy. Nils Dams über das Social-Media-Phänomen Werner Herzog.
Werner Herzog spricht über eine Pinguinkolonie in der Antarktis.
These penguins are all heading to the open water to the right.
Diese Pinguine sind auf dem Weg ins offene Wasser. In dem Video ist aber ein Pinguin zu sehen, der sich anders verhält als die anderen.
But one of them caught our eye, the one in the center.
Dieser eine Pinguin läuft nicht mit den anderen Richtung Wasser, sondern ganz allein in die andere Richtung.
With 5000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death.
5000 Kilometer liegen vor ihm. Er geht in den sicheren Tod. Aber warum?
But why?
Diese Szene ging im Januar im Internet viral. Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram sahen den Clip Millionen User. Dabei hat sich Werner Herzog die Frage
But why?
Schon vor fast 20 Jahren gestellt. Der einsame Pinguin stammt aus seiner Dokumentation Begegnungen am Ende der Welt aus dem Jahr 2007. Sie wurde für einen Oscar nominiert. In tausenden Kommentaren nehmen User Anteil am Schicksal des Pinguins.
Er hat uns verlassen, aber Millionen inspiriert, einen eigenen Weg zu gehen.
Den eigenen Weg finden, Einsamkeit, Unabhängigkeit, diese Themen funktionieren auch in der Gen Z. Fast 3500 Likes hat dieser Kommentar.
Wir sind alle Pinguine auf dem Weg zu unserem eigenen Berg.
Und immer wieder die Frage,
But why?
Ein User schreibt,
Mach bitte noch eine Dokumentation oder zumindest einen Podcast.
Werner Herzog ist immer wieder in Podcasts zu Gast und hat rund 80 Dokumentationen und Spielfilme gemacht, oft in Extremsituationen. In Grizzly Man geht es 2005 um einen Tierschützer, der 13 Sommer lang mit Grizzlybären in Alaska zusammengelebt hat. 2016 erkundet er Vulkane.
It is hard to take your eyes off the fire that burns deep under our feet.
In den Tiefen des Infernos heißt die Doku.
Wenn sie direkt an einem Vulkankrater sind, der glühende Lava hochschleudert, dann ist das natürlich riskant,
sagte er der ARD.
Das ist ein bisschen so wie bei Kriegsberichterstattern. Die Kamera wird mich schützen. Das ist natürlich magisches Denken und eher auch dumm. Aber dieser Dummheit habe ich mich auch gestellt.
Auch extrem die Doku Mein liebster Feind 1999.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Es geht um die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Klaus Kinski.
Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Dich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte.
Du Idiot! Werner Herzog lebt seit rund 30 Jahren in Los Angeles. In den USA ist er ein Star, tritt regelmäßig in den bekanntesten Fernsehshows auf, in Seth Meyers Late Night Show zum Beispiel.
Please welcome back to the show our friend Werner Herzog.
Der breite deutsche Akzent, seine bescheidene, ruhige Art, seine Lebenserfahrungen machen ihn zu einem interessanten und unterhaltsamen Gesprächspartner.
Welcome back, Werner.
Thank you. I'd like to be back here.
Werner Herzog ist auch in 4 Folgen der Simpsons aufgetaucht.
My name is Walter Hottenhofer and I'm in the pharmaceutical business.
Und hat in der Star Wars Serie The Mandalorian mitgespielt.
This is Dr. Pershing. Please excuse his lack of decorum.
Seit letztem August ist Herzog auch in sozialen Medien aktiv. Ein Ausschnitt aus seinem ersten Video.
My name is Werner Herzog.
Ich wurde gefragt, warum ich nicht in sozialen Medien bin. Vor ihm brutzelt ein Steak auf dem Grill. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Arbeit und Alltägliches mit euch teilen sollte. Sein jüngster Sohn Simon habe ihn überredet, damit anzufangen. Dabei habe er gar kein Handy.
Well, I don't know how you survive without a cell phone.
Wie überlebst du ohne Handy, will Oscar-Moderator Conan O'Brien in seinem Podcast wissen. Und Herzog?
Easily, I enjoy it.
Ganz einfach, ich lese stattdessen.
I do read.
Er wolle bei Instagram nichts bewerben, sagte Werner Herzog in einem Spiegel-Interview. Eigenwerbung scheint er damit nicht zu meinen. Das ist ein Clip aus dem September.
The new translation into English.
Er packt 2 seiner eigenen Bücher aus.
Of my book, The Future of Truth.
Auch ein Workshop für Filmschaffende hat er bei Instagram angekündigt.
Application, accommodation, and so you will find a link to them directly.
Wer teilnehmen will, muss dafür mehrere 1000 Euro bezahlen. Ein User-Kommentar unter dem Video.
Ich hab dich lieb, Dude, aber 8000 Euro machen den Kurs für Leute aus der Arbeiterklasse völlig unerschwinglich. Das gefällt mir gar nicht.
Allerdings, sagte Herzog im Januar, bekomme er die Reaktion auf seine Videos gar nicht mit. Wichtig sei, nur Dinge ins Netz zu stellen, die Neugier wecken und eine inhaltliche und erzählerische Substanz haben.
But why?
Fast 890.000 Follower hat Herzogs Account. Seine Arbeit erreicht eine völlig neue, jüngere Zielgruppe. Ein User.
Werner Herzog ist einer von uns, weil er nicht über die Welt lügt. Er spricht das Unausgesprochene laut aus. Die Kälte, das Absurde und die Grausamkeit, die sich hinter dem Normalen verbirgt.
Ja, wie konnte man Werner Herzog so lange vergessen hier in seiner Heimat? Der Podcast Werner Herzog zu groß für Deutschland, den finden Sie ab heute in ARD Sounds. Und in unserer Sendung Studio 9 sprechen wir heute mit dem Produzenten des Podcasts ab 17.05 Uhr.